Nach etwa 5 Jahren Schorborn war das Haupthaus so weit, dass es eingeweiht und in den Dienst gestellt werden konnte. Das brachte noch einmal eine ganz schöne Veränderung mit sich. Wie sollte es in Schorborn weitergehen? Das kleine Schorborner Team war damit überlastet, zumal ab jetzt auch eine größere Anzahl von Gästen aufgenommen werden sollte und die Therapie fachliche Verstärkung brauchte. In Hannover berieten wir als Verein darüber. Wer sollte Schorborn verstärken? Die Antwort war nicht leicht zu finden, bis im Raum stand, ob Waltraud und ich nach Schorborn gehen sollten. Wir ließen die anderen entscheiden, waren wir doch zu beidem bereit, in der Langehofstraße und damit in Hannover zu bleiben oder nach Schorborn zu wechseln. Ich kann mich noch gut an die Runde erinnern, als wir zu dem Ergebnis kamen, dass wir nach Schorborn wechseln und die Therapiearbeit verstärken sollten. Alle, bis auf unseren Vorsitzenden, hatten sich dafür ausgesprochen. Hans-Georg Börner war 15 Jahre lang Vorsitzender unseres Trägervereins und zwischen uns hatte sich eine starke Vertrauensbeziehung gebildet. Diese half ihm, in der Nähe zu mir, den Vorsitz innezuhaben. Nun, da ich nach Schorborn ging, legte Hans-Georg seinen Vorsitz nieder. Das war traurig, aber da es wirklich im Guten und in dem Segen Gottes geschah, sahen wir trotzdem darin unseren Weg. Der Verein wählte dann Siegfried Kolbe und den Pastor unserer Heimatgemeinde Hannover Süd zum Vorsitzenden. Mit ihm waren wir als Kernkreis sowieso schon zu einer guten Einheit gewachsen, da er uns schon längere Zeit geistlich begleitete. Gott hatte es ihm aufs Herz gelegt, der Jethro, Schwiegervater des Moses, unserer Gemeinschaft zu sein. Und diese Berufung lebte er von ganzem Herzen. Das hat uns sehr getragen. Siegfried blieb uns in gewissem Sinn ein geistlicher Leiter, bis er im Jahr 1995 verstarb. Das riss ein ganz schönes Loch ins Neuland. Wer sollte nun die Rolle des geistlichen Vaters übernehmen? Da wurde mir im Gebet deutlich, wir hatten so lange einen geistlichen Vater erlebt, nun sollten wir es selber sein. Wir sollten uns zu geistlichen Müttern und Vätern entwickeln und unseren Platz einnehmen. Ich nahm es an und fühlte mich mit meiner Verantwortung stärker herausgefordert als zuvor. Auf jeden Fall hatte Siegfried prägende Spuren hinterlassen. Zwischendrin noch ein paar grundlegende Gedanken. Was sind wir? Ein Glaubenswerk? Arbeiten wir auf Spendenbasis, auf Gottvertrauen? Oder sind wir eine staatliche Arbeit und leben von Geldern aus der öffentlichen Hand? Immer wieder wurden uns diese Fragen gestellt und immer wieder entschieden wir uns, beides zu sein, nämlich ein Glaubenswerk und eine staatlich anerkannte therapeutische Arbeit. Das bedeutet auch, dass wir auf der einen Seite nah am Herzen Gottes sind, nach seinen Prinzipien leben und mit seiner Liebe unsere Arbeit ausrichten und auf der anderen Seite auch den fachlichen Gegebenheiten in unserem Land Rechnung tragen. Ich selbst hatte zu dem Zweck zukunftsweisend eine berufliche Weiterbildung zum psychoanalytischen Sozialtherapeuten gemacht, weil man diese Qualifikation zukünftig bräuchte, um die entsprechenden Anerkennungen zu bekommen und die Therapiekosten abrechnen und finanzieren zu können. Wir wollten den Erfordernissen so weit wie möglich gerecht werden, ohne unseren geistlichen Ansatz zu verlieren. Es war uns wichtig. Auch die professionelle Arbeit sollte unseren Gästen zuteil werden und gleichzeitig die fachliche Qualifikation unserer Arbeit gewährleisten. So geschah es auch. Wir bekamen entsprechende Anerkennung der Kostenträger und bedurften zusätzlicher Spendengelder, da nicht die Kosten von dort getragen wurden. In unserem Erleben wirkte Gott durch beide Seiten. Wir waren überzeugt, dass Gott uns so versorgt. Und das tat er und tut es heute noch, obwohl es hin und wieder auch ganz schöne Herausforderungen und Spannungen gab. Ein Beispiel. In den 80er Jahren fuhr ich mit Erhard zu einer Fastenwoche. Auf der einen Seite fasteten wir und auf der anderen Seite hatten wir eine starke geistliche Woche mit viel Gebet und innerer Nahrung. Mitten in diese Zeit hinein erreichte uns ein Brief unseres Kostenträgers, in dem er unsere zukünftige Anerkennung stark in Frage stellte. Das hatte eine ganz schöne Schockwirkung. Die Nachricht brachte uns und die anderen Teilnehmer der Woche immer wieder betend vor Gottes Antlitz. Wir beteten, dass die Rentenversicherung uns doch weiterhin anerkennt und unsere finanzielle Versorgung damit auf gute Füße stellt. Aber ich war auch besorgt. An einem der folgenden Tage bekam ich morgens als Tischkarte auf meinem Platz einen Vers der Marienschwestern, der wie folgt lautete: Beten heißt, mit den Verheißungen Gottes rechnen und sie in notvolle Lücken wie Zahlen einsetzen, hinter denen gesicherte Gelder stehen. Damit stand für mich fest, Gott hatte gesprochen, so deutlich, dass ich es kaum fassen konnte. Gemeinsam in der Runde dankten wir Gott. Es war für uns alle eine starke Zusage unseres Gottes. Wir atmeten auf und hatten Hoffnung. In den Wochen danach kam es dann auch so, dass wir die Anerkennung der Rentenversicherung neu zugesagt bekamen. Gott war mit uns. Unser Wechsel nach Schorborn hatte auch zur Folge, dass wir die Leitung der Straßengottesdienste auf dem Kröpke, also mitten in Hannover, die wir seit 1983 leiteten, abgeben mussten. Jeden Sonntagabend, unser missionarisches Herz schlug mitten in der Stadt. Wir predigten die Leute dort nicht an, sondern nahmen sie hinein in unser Leben mit Jesus, indem wir Gott lobten und priesen und einfach beteten. Es ergaben sich viele Gespräche und manchmal kamen über die 100 Personen aus allen Himmelsrichtungen mitten in die Stadt. Das war schon ein bewegendes Erleben. Im Schnitt waren wir, glaube ich, ungefähr 30 Personen. Wir standen im Kreis auf dem Mittelpunkt Hannovers, bezeugten Jesus, lobten ihn und beteten für Hannover. Bei schönem Wetter, oben auf dem Platz, bei Regen, unten bei den U-Bahn-Zugängen. Ausgelöst wurden diese Straßengottesdienste durch Punkertreffen in Hannover, die wir am Bahnhof und in der Bahnhofstraße erlebt hatten. Als dann am nächsten Tag eine Frau in der Gemeinde, Brigitta Schadwinkel, nach meinen dort geschilderten Eindrücken auch ihr Leben schilderte, lud ich alle dadurch Angesprochenen spontan zu einem Treffen in den Garten der Langehoopstraße ein. Gott bewegte unsere Herzen und wir wollten daraufhin ein christliches Gemeinschaftserleben in die Stadt tragen. Seitdem feierten und bezeugten wir Jesus jeden Sonntagabend. Wir waren sehr glücklich und dankbar, dass Jutta und Peter Genzhardt dann die Leitung noch für ca. 2 Jahre übernahmen. Waltraud und ich starteten dann zu Beginn des Jahres 1986 mit der therapeutischen Arbeit in Schorborn. Arthur und Anne Fix als Hausleiter-Ehepaar hatten zu der Zeit einige Monate eine Auszeit. Wir bildeten mit einigen neuen Mitarbeitern, somit Annette Niehaus, Dietmar Krumrath und Rainer Anschau, eine neue Hausgemeinschaft, in die Arthur und Anne dann dazustießen. Als wir unseren Umzug bewältigt hatten, wir zogen in die Wohnung von Familie Fix, die zuvor in eine größere Wohnung im 1984 erworbenen Fachwerkhaus gezogen waren, stellte ich fest, wir sind ja zwar hier, unsere Möbel sind hier, aber ich bin innerlich noch nicht richtig angekommen. Ich fuhr einige Tage in die Stille, um mich auf Schorborn und den neuen Lebensabschnitt einzustellen. In dieser Zeit erlebte ich wieder einmal das Reden Gottes und zwar gab Gott mir zu verstehen, dass wir nur eine gewisse Zeit in Schorborn die Arbeit unterstützen sollten, bevor wir wieder zurück nach Hannover gehen sollten. Dort würden wir als neues Land eine neue Arbeit für die Randgruppenleute im Zentrum der Stadt beginnen. Und ich sah das Haus Steinterfeldstraße 11 vor mir, das damals der Mitternachtsmission gehörte. Hier sollte die neue Arbeit stattfinden. Das bewegte mich sehr. Und als ich zurück nach Schorborn kam, berichtete ich Waltraud davon. Dann erzählte ich es Siegfried Kolbe, der zurzeit auch mein Seelsorger war. Siegfried hörte es sich an und sagte dann zu mir, schön und gut, nun muss Gott das führen und wahr machen. Erzähle niemandem mehr etwas davon, bis es sich so begeben hat. Im Kernkreis erzählte ich dann nur, dass wir lediglich eine begrenzte Zeit in Schorborn bleiben würden. Für mich begann eine spannende Zeit. Ich fühlte mich wie ein gespannter Flitzebogen. Wie sollte die weitere Führung aussehen? Wie würden wir sie erleben? Bisher war ich im neuen Land immer der Leiter. Hier in Schorborn war es Arthur. Ich war Gesamtleiter. Wie konnte das im Miteinander gut gehen? Mir war klar, dass ich mich unterordnen müsse und Arthur helfen müsste, ein guter Leiter zu sein. Am Ende meiner Zeit in Schorborn stellte ich fest, dass es gut gegangen war und irgendwie war ich ein Stück richtig stolz darauf. Als Arthur mir dann im Rückblick spiegelte, dass er sich auch mir untergeordnet hatte, wusste ich Bescheid. Der Weg der gegenseitigen Unterordnung macht's. Im Wort Gottes heißt es ja auch, ordnet einander unter. So hatten wir beide das Wort Gottes als Wahrheit erfahren, eigentlich wie so oft. Noch einmal ein Stück zurückgedacht, ist es mir auch unvergesslich, wie ich Arthur, als er damals aus seiner 4-monatigen Auszeit zurückkam, willkommen in Schorborn hieß. Daraufhin, Arthur, ich heiße dich willkommen. Damit begann unsere Zusammenarbeit vor Ort in Schorborn. Wir nahmen vermehrt Therapiegäste auf, waren es vor dem Ausbau in Schorborn 3 bis 4 Gäste, waren es jetzt 7 bis 8 Gäste. Darunter waren erstmals auch Frauen. Vornehmlich war Waltraud das Gegenüber für die Frauen. Sie wohnten im kleinen Haus, die Männer in dem Haupthaus. Ich hatte mich immer als Stadtmenschen erlebt, doch nun lebten wir auf einem kleinen, weltvergessenen Dorf, in dem alle Straßen endeten. Doch das wurde mir damals gar nicht richtig bewusst, da wir uns ja von Gott hergeführt erlebt hatten. Das Leben im neuen Land war so intensiv, dass ich die Stadt nicht vermisste. Es war eine sehr intensive und spannende Zeit. spannend mit jedem neuen Mitarbeiter und auch mit jedem neuen Gast, der zu uns kam. Zu uns kamen Gäste, die uns zum größten Teil sehr herausforderten. Sie waren von besonderer Couleur. Denke an einen Gast, Detlef, von dem ich manchmal den Eindruck hatte, er würde uns überfordern. Er war ein Opfer der Heimerziehung, wie sie in den 60er Jahren vollzogen wurde, und hatte dort die Hölle auf Erden erlebt, unter anderem in Form von Schlägen, sexuellem Missbrauch und Missbrauch als Arbeitssklave. Dass es mit ihm zu einem geregelten Therapieabschluss kam, ist mir heute noch ein Wunder. Er hatte hier die Liebe Gottes erlebt und erste Heilung erfahren, worauf es zu umwerfenden Veränderungen kam. Er hat später im Leben noch vieles gelernt, ist aber in allem seinem Herrn Jesus treu geblieben, ohne den er auch verloren gewesen wäre. Eine besondere Freude war es mir, dass er vor noch nicht langer Zeit einen Summer in the City-Einsatz als Mitarbeiter in der Drogenszene Hannovers mitmachte und Jesus vor den Menschen bezeugte. Oder ich denke an einen ganz anders gearteten Gast, der Jesus schon kannte, aber in tiefer Drogenabhängigkeit gefangen war. Er ging seinen Weg in sehr klarer Hinwendung zu Jesus und wurde später nach Jahren der Mitarbeit im neuen Land und erfolgtem Theologiestudium Pastor im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Noch heute ist er hier mit großer Liebe und Hingabe als berufenes Werkzeug seines Herrn tätig. Die Therapie in der Waldersstraße in Hannover lief zeitgleich weiter und auch hier erlebten wir verschiedene sehr bewegende Geschichten. Die Gemeinschaft wurde geprägt von der Familie Nack, Anne Kresshöhner, Klaus Schrader und anderen Mitarbeitern, auch Ehrenamtlichen, die uns einige Zeit ergänzten. In der Lange-Hubstraße hatte es manche Mitarbeiterveränderung gegeben. Einer der Mitarbeiter, die ganz am Anfang nach Joachim Zabel und Karin Beilicke kamen, war Peter Genzert. Peter hatte Gottes Hilfe in eigener, ca. 10-jähriger Drogenabhängigkeit in Nepal erfahren und lebte anschließend dort und in Holland in einer christlichen Gemeinschaft. Er wollte sein Leben ganz bereinigen. Die Justiz in Deutschland forderte ihm Therapie statt einer Strafe in Deutschland ab. Da Peter in der christlichen Gemeinschaft bereits Heilung erfahren hatte, erschienen wir, ihn statt in eine Therapie als Mitarbeiter in die Gemeinschaft der Lange-Hubstraße aufzunehmen. Das Gericht willigte ein und Peter arbeitete sich in die Arbeit des neuen Landes ein. Nach seinem Studium der Sozialarbeit ging er vollzeitig in die Arbeit unserer Drogenberatungsstelle in die Starnter Feldstraße, die er bis zum 01.05.21 leitete. Er saß an einer der wichtigen Schaltstellen im neuen Land, kämpfte mit Kostenträgern und vermittelte drogenabhängige Männer und Frauen in Therapie. Unter anderem belegte er auch alle Häuser des neuen Landes. Seine Frau Jutta ist uns eine wertvolle Hilfe in der äußeren Darstellung unserer Arbeit. Sie macht das Grafikdesign für viele unserer Veröffentlichungen. Nach der Veränderung, dass Waltraud und ich nach Schorborn gingen, gab es ein neues Mitarbeiterteam mit Otto Krull, Harald Alt, Sibylle Krebs, Magdalene Laue und Jutta Tietze. Das Konzept des Hauses blieb erhalten, jedoch entwickelte es sich immer stärker so, dass das Haus der Therapievorbereitung diente. Die Gäste wurden von hier weiter vermittelt nach Schorborn oder auch in andere Häuser der ACL. Die Mitarbeiter wechselten immer wieder. Am längsten 7 Jahre war Jutta Mitarbeiterin. Sie war lange Zeit die gute Seele des Hauses und gab dem Haus ein ganz besonderes Gesicht. Den anderen Mitarbeitern folgten Klaus Schrader und einige kurzfristige Mitarbeiter. Das Gästehaus arbeitete in der Weise, dass wir einer inneren Weisung folgten, das Gästehaus in ein Auffanghaus speziell für Frauen zu verwandeln. Diese Entscheidung trafen wir, obwohl wir bisher keine Mitarbeit für diesen neuen Bereich hatten. Jutta und Klaus beendeten zu dem Zeitpunkt ihre Mitarbeit im Gästehaus. Aber Gott hat uns nicht lange warten lassen. In Harald und Ulrike Birth hatte er, ergänzt durch weitere Mitarbeiter, neue Mitarbeiter in das gemeinsame Leben im Auffanghaus für Frauen berufen. Damit begann eine ganz neue Phase im Dienst der Lange-Hubstraße. Später kamen dann Doris und Erich Hofmann, die ca. 5 Jahre das Gästehaus leiteten. Zurück nach Schorborn. Im Dorf hatte man unsere Entwicklung sehr verfolgt. Eines Tages lud mich der Eigentümer des ehemaligen Forsthauses, ein damals schon über 80-jähriger Herr, zu sich ein. Ihm gefiel es sehr, dass in unseren Häusern in der Ortsmitte wieder ein vielfältiges Leben eingezogen war. Er lebte ganz allein in seinem riesigen Haus. Und obwohl er schon so alt war, baute er das Haus ständig weiter aus, so zu der Zeit gerade das Dachgeschoss. Er erzählte mir seine ganze Lebensgeschichte. Ich erzählte ihm von unserer Arbeit und es entstand eine gewisse Nähe. Als er mir seine im Umbau befindlichen Räume im Dachgeschoss zeigte, stellte er mir auf einmal die mich verblüffende Frage: Wie hätten Sie es gerne, Herr Buro? Und ich spürte, dass er etwas mit uns vorhatte. Ob er uns sein Haus einmal vererben wollte? Er hatte keine Familie. Wir als neues Land hatten auch schon ein Auge auf dieses Haus geworfen und fragten innerlich, ob dieses Anwesen einmal zu unserem dazukommen sollte. Es war eine spannende Zeit. Ich besuchte diesen Herrn Hübsch, öfter mal. Vor 2 Stunden kam ich dann nicht wieder von ihm los und jedes Mal führte er mich durchs Haus. Eines Tages kam Schwester Anneliese nach einem Spaziergang durch das Dorf zu uns und sagte ganz strahlend und geheimnisvoll: Ich habe mir ausgesucht, wo ich hier in Schorborn einmal wohnen werde. Auf Rückfrage erzählte sie mir dann, in der obersten Etage des Fachwerkhauses dort auf dem Berg, und zeigte dorthin. Ich war baff, denn sie hatte keine Kenntnis davon, dass wir den Eindruck hatten, dass das Forsthaus einmal zu uns gehören würde. Aber es war uns ein weiterer Hinweis. Sollte es einmal so kommen? Anneliese wohnte bisher in der Nähe unseres Gästehauses in Hannover-Kirchrode und von dort aus hat sie immer wieder im Gästehaus praktisch mitgeholfen. Sie wollte künftig ihren Lebensabend im neuen Land verbringen und deshalb zu uns nach Schorborn kommen und mithelfen, solange sie konnte. Anneliese kam und bekam vorübergehend eine kleine Wohnung in der ersten Etage des Fachwerkhauses, das wir 1984 dazu gekauft hatten. Direkt neben den Nachsorgezimmern eben einiger Ehemaliger. Oben wohnte Familie Fix und im Erdgeschoss planten wir, einen Café einzurichten. Das stand kurz vor dem Start. Wir hatten dem Dorf ja sozusagen die Kneipe genommen, nun wollten wir ihm einen Kaffee anbieten. Es passte gut, denn Anneliese konnte hier eine gute Betätigung finden. Herr Hübsch vom Forsthaus wurde eines Tages konkret und wir als Verein waren innerlich bereit, das Forsthaus zu übernehmen. Aber es kam nicht so weit. Herr Hübsch fiel eine Treppe runter, musste in ein Pflegeheim und bekam einen staatlichen Betreuer. Er durfte keine Entscheidungen mehr treffen. Was sollten wir tun? Vor der Bestellung des Betreuers, wir hatten einen Schlüssel zum Haus, gingen wir betend durch das Haus und nahmen das Haus für Gott und, so war es uns vor Augen, auch für das neue Land ein. Danach musste alles mit dem Betreuer, sprich Vermögensverwalter, abgesprochen werden. Auch den Schlüssel mussten wir abgeben. Wir hatten nun den starken inneren Eindruck, dass wir, wenn Herr Hübsch uns schon nicht mehr das Haus schenken konnte, es mieten sollten. Das taten wir. Allerdings erschien uns eine Nutzung durch das neue Land noch zu früh. Wir hatten noch keine konkrete Verwendung. Wir beteten und berieten um eine andere Verwendung und sahen dann russlanddeutsche Aussiedler vor unseren inneren Augen, die zu dem Zeitpunkt in großen Zahlen nach Deutschland kamen und Aufnahme suchten. Wir nahmen den Gedanken von Gott und stellten das Forsthaus gläubigen russlanddeutschen Familien zur Verfügung, die in unserem geografischen Umfeld Aufnahme suchten. Wir hatten mit ihnen neue Freunde gefunden, die unter anderem auch die Baptistengemeinde in Stadt-Oldendorf bereicherten, die zu einem kleinen Häufchen zusammengeschmolzen war. Die Folge war, dass die Gemeinde in Stadt-Oldendorf immens wuchs und sich sogar noch eine zweite kleinere Gemeinde entwickelte. Beide Gemeinden sind heute Partnergemeinden des neuen Landes und wir sind von Herzen dankbar für sie. Soweit erst einmal zum Forsthaus. Nun noch einmal zu Waltraud und mir. Unsere Führung zurück nach Hannover wurde zunehmend konkret, wenn wir auch noch nicht darüber sprachen. Der Leiter der Mitternachtsmission Hannover, Gerhard Liebner, rief mich eines Tages an und lud mich zu einem Gespräch. Darin berichtete er mir über die Entwicklung der Mitternachtsmission in Hannover, dass sie keine nachwachsenden Mitarbeiter hätten und letztlich auch kein Konzept, das eine zeitgemäße Mitternachtsmission gewährleisten würde. Schon jetzt hätten sie seit Jahren das Haus fremd vermietet. Die Justiz benutzte das Haus als Freigängerhaus für Gefangene. In ihrem Verein hatten sie beschlossen, uns im neuen Land zu fragen, ob sie uns ihr Haus und das, was sie hätten, anvertrauen dürften und ob wir es im Sinne Gottes nutzen könnten. Er wusste nichts von meiner bisherigen inneren Führung. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie mein Herz klopfte. Ich versuchte sehr nüchtern zu sein und sagte ihm, dass ich es wohlwollend unserem Verein vortragen würde. Sowohl im Kernkreis als auch im Verein entschieden wir, diese Anfrage der Mitternachtsmission als ein Geschenk Gottes anzusehen und zuzusagen. Wahnsinn, dachte ich. Nun bekommen wir das Haus Steinter Feldstraße 11 in Hannover sogar geschenkt. Aber das Haus war vermietet. Wie sollten wir die Justiz nach langer Mietzeit wieder aus dem Haus herausbekommen, damit es uns dann auch zur Verfügung stand? Interessanterweise las ich dann einige Tage später in der Zeitung, dass die Justiz in Hannover beabsichtige, das Freigängerhaus in der Steinter Feldstraße aufzugeben und in ein eigenes in Burgdorf zu verlegen. Gott machte also nach und nach den Weg zu dem Haus frei. Ich staunte. Als dann die rechtlichen Dinge der Übergabe abgeschlossen waren und uns das Haus zur Verfügung stand, erzählte ich den Mitarbeitern im Kernkreis und Verein von meiner inneren Führung. Eine bewegende Stunde. Nun kam also die Zeit, dass Waltraud und ich Schorborn wieder verlassen mussten. Aber passte das in das Gesamtkonzept des neuen Landes? 11 Jahre war das neue Land im Haus Waldersee Straße 15 in Hannover zu Hause. Wer an das neue Land dachte, dachte auch immer an das Haus. Trotzdem hatten wir unabhängig von der speziellen Führung in die Starnter Feldstraße empfunden, dass die Zeit dort zu Ende geht. Die Therapiearbeit nach unserem Konzept war so stadtnah immer schwerer durchführbar. Die Szene wurde größer und kam näher in unseren Stadtbereich. Das Haus war an einigen Stellen, auch wenn es äußerlich einen neuen Anstrich bekommen hatte, sanierungsbedürftig. Die Energiekosten waren sehr hoch und auch die Miete war hoch. Für uns sahen wir hier keine Zukunft. Wir kündigten das Haus, obwohl es uns so ans Herz gewachsen war. Wir wussten noch nicht, wie es weitergehen sollte. Da hinein kam die Führung mit der Starnter Feldstraße. Nun überschlugen sich wieder einmal die Entwicklungen. Jochen und Waltraud zogen nach Hannover in die Starnter Feldstraße. Erhard und Beatrice Nack, das Leiter-Ehepaar der Waldersee-Straße, zogen mit ihrer Familie in die Wohnung von Buros nach Schorborn. Erhard übernahm die Therapieleitung in Schorborn. Anne Gresshöhner zog als letzte der Mitarbeiter mit den beiden Zivis ebenfalls in die Starnter Feldstraße. Sie drehte den Schlüssel um. Das Haus Waldersee-Straße 15 wurde zurückgegeben. Die Arbeit in der Starnter Feldstraße konnte beginnen. Aber was sollte hier beginnen? In meiner Vision von vor 3 Jahren hatte Jesus mir deutlich gemacht, ihr werdet in das Haus Starnter Feldstraße 11 in Hannover ziehen und sollt dort eine Arbeit für die Randgruppenleute in der City beginnen. Mehr hatten wir nicht gehört und mehr war uns jetzt auch nicht vorgegeben. Es begann also eine Findungsphase. Zuerst waren Waltraud und ich ganz allein im Haus. Wir lösten Kurt Sprüssel ab, der mit seinen damals 77 Jahren das Haus gehütet hatte, damit es nicht verwaist war. Wir gingen in jede Ecke des viergeschossigen Hauses, so auch auf den Boden. Als Überraschung fanden wir sehr vieles, was wir für den Start des Hauses brauchten. Geschirr, Bettwäsche, Tischwäsche, Putzutensilien und Töpfe und vieles andere. Alles sauber und ordentlich verpackt. Wir hatten wirklich ein großzügiges Erbe erhalten. Der Verein der Mitternachtsmission hatte sich gänzlich aufgelöst und wir bekamen alles, auch das Geld auf dem Konto. Es waren etwa genau 200.000 D-Mark. Gott hatte also gut vorgesorgt, dass wir eine neue Arbeit beginnen konnten. Die Randgruppenleute in der City, wer waren sie? Wir baten Gott um Führung. Nun war es so, dass 1988 der Bauwagen als Kontaktcafé seine Arbeit begonnen hatte. Unsere Streetworker, die Drogenmannschaft, waren bisher nur auf den Straßen und in Kneipen der Szene unterwegs. Sie brauchten einen Raum für Gespräche und Treffen. Ein Laden in der Stadtmitte war zu teuer und kam nicht in Frage. Da kam der Gedanke, einen mobilen Anlaufpunkt, etwa wie einen Zirkuswagen, zu haben, um die Streetwork zu ergänzen und für Gespräche und Treffen zu nutzen. Aus dem Zirkuswagen wurde ein Bauwagen, den wir durch ein Gemeindemitglied, Rainer Herberts, vermittelt von einer hannoverschen Firma geschenkt bekamen. Und wir bekamen unentgeltlich von der Stadt Hannover einen für uns sehr geeigneten Ort zugewiesen. Eigentlich hatten wir selbst einen anderen Stellplatz erwogen, aber es war auch hier so. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Die Drogenszene verlagerte sich hinter den Hauptbahnhof und wir waren genau dort unter der Rastplatz-Hochstraße. Wir sind dankbar für diesen Ort und sind noch heute dort. Er ist Anlaufstelle, Kontaktcafé und Gesprächsangebot für die Drogenszene Hannovers. Im Januar 1988 wurde er im Beisein des damaligen Oberbürgermeisters Herrn Herbert Schmalsteg eingeweiht. Die Drogenmannschaft war nun das Team, das nun auch die Öffnungszeiten des Bauwagens übernahm. Das Team waren in etwa 10 ehrenamtliche Mitarbeiter, angeführt von Karin Beilicke, die seit einiger Zeit vollzeitig diese Arbeit einführte, und von einigen sehr charismatischen und hingegebenen Mitarbeitern ergänzt wurde. Man denke nur an Hildegard Seichter, die sich zur Mutter des Bauwagens entwickelte und bis zu ihrem Schlaganfall im Jahre 2007 ganz treu ihren Drogis diente. Je kaputter, verschlossener und aggressiver der Gast im Bauwagen war, desto mehr widmete sich Hildegard dem Einzelnen. Jesus sollte ihn erreichen und weich leben, wenn man das so sagen kann. Außer ihr übernahm in der Regel jeder Mitarbeiter einen Nachmittag Dienst im Bauwagen und so lief der Bauwagen zu unserer aller Freude. Vermittelt durch die Mitarbeiter des Bauwagens erlebten wir, wie drogenabhängige Männer und Frauen nun vor unserer Tür in der Steinterfeldstraße 11 standen. Sie baten um eine Übernachtungsmöglichkeit oder auch um etwas zu essen. Dem kamen wir nach und wir waren gespannt, wohin uns der Weg führte. Nach nicht langer Zeit spürten wir, dass Gott uns wieder in Richtung Drogenarbeit führte. Obwohl wir mitten in der Stadt waren und damit auch sehr szenennah. Wir wurden scheinbar für die Drogenarbeit in der Stadt gebraucht. Wir fanden uns dann gemeinsam mit Anne, den beiden Zivis und noch einigen ehrenamtlichen Mitarbeitern zu einer Hausgemeinschaft des neuen Landes zusammen. Ein Zivi war als Hausmeister im Haus beschäftigt und einer war in der Katakombe tätig, die in der Potby 10 Minuten mit dem Fahrrad weiterlief. Die Arbeit entwickelte sich und wir waren glücklich, das Haus als Auffanghaus für Drogenabhängige zu haben, auch um von hier aus ergänzend zu dem Gästehaus in der Langenhofstraße die Therapie in Schauborn mit Gästen zu bestücken. Unsere Tischgemeinschaft war immer eine ganz schöne Runde. Anfänglich erlebten wir schon einige Kapriolen. So nahmen wir zum Beispiel einen drogenabhängigen jungen Mann auf, der einen Zug machen wollte. Nach nur ein paar Stunden war er verschwunden. Er war aus dem Fenster gesprungen, um sich Drogen zu besorgen. Ein paar Stunden später war er schon wieder da und wollte wieder aufgenommen werden. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir vorgegangen sind. Ähnliche Situationen erlebten wir öfter und es war durchaus spannend. Wir dachten schon, dass wir das Entzugsangebot im Auffanghaus hier vergessen könnten, aber es kam anders. Zunehmend stabilisierte sich das Geschehen. Der besagte junge Mann war übrigens der King, was unsere Aufnahmen betrifft. Er machte ca. 30 Anläufe, bis er in Therapie ging. Noch heute, 30 Jahre später, haben wir einen guten Kontakt zu ihm. Er hat sich längst stabilisiert und führt ein drogenfreies Leben. Ein großes Geschenk war uns der kleine Garten hinter dem Haus, der als Oase mitten in der Stadt seinen Dienst für unsere Gäste tat. Als nächstes begannen wir eine Drogenberatungsstelle im Haus einzurichten, die von Anfang an guten Zulauf hatte. Sie war nötig geworden, weil der Bedarf gewachsen war und die Katakombe sich mehr zu einem christlichen Buchladen entwickelt hatte. Zunächst teilten sich Anne und ich den Dienst, ergänzt durch Klaus Schrader aus der Langenhofstraße und Gunther Stehschulat als ehrenamtliche Mitarbeiter. Es war immer was los und das Haus entwickelte sich zum Zentrum des neuen Landes. Gott sei Dank verdichtete sich unser Kontakt zum niedersächsischen Sozialministerium und auch zur Stadt Hannover, die dann auch einen wesentlichen Teil der Finanzierung für die neue Drogenberatungsstelle übernahmen. Mehr noch, einige Monate später bekamen wir dort auch den inspirierenden Gedanken für eine medizinische Ambulanz für drogenabhängige Personen vermittelt, den wir mit Begeisterung umsetzten, zumal das Sozialministerium den Großteil der Kosten übernahm. Wir fanden dann in Ulrike Birth eine engagierte und gläubige Ärztin, die sich dieser Aufgabe stellte. Und wieder fand eine Einweihung statt. Die Ambulanz hatte eine doppelte Funktion. Zum einen sollte sie neuen drogenabhängigen, meist obdachlosen Patienten zu einer medizinischen Erstversorgung, auch ohne Krankenschein, verhelfen. Und zum anderen sollte sie den körperlichen Drogenentzug für die aufgenommenen Gäste im Auffanghaus ermöglichen. Das war ein super Angebot und wurde vom Start an sehr gut angenommen. Sehr viele neue Leute kamen zu uns und es war auch eine Art Kontaktarbeit und eine vertrauensbildende Maßnahme, um Drogenabhängigen den Weg in ein drogenfreies Leben aufzuzeigen. Und uns im Haus war es auch eine große Hilfe. Das Haus war jetzt mehr als ausgelastet. Zum einen lebte die tragende Mitarbeitergemeinschaft im Haus und zum anderen nahmen die Räume für das Auffanghaus, die Drogenberatungsstelle und die medizinische Ambulanz Platz ein. Und das Haus hatte sich zum Zentrum des neuen Landes entwickelt. Wer das neue Land kennenlernen und besuchen wollte, kam in die Steinterfeldstraße 11. Es wurde auch der offizielle Vereinssitz. Die medizinische Ambulanz ging nach circa 2 Jahren vertrauensvoll in die Hände von Christine Stankiewicz, die diese Arbeit als ihre innere Berufung erlebte, zumal sie selbst eine drogenabhängige Vergangenheit hatte. Über etwa 2 Jahrzehnte hinweg versah Christine mit großem Engagement diesen Dienstbereich, bis sie 2013 einen Schlaganfall erlitt und dann 1 Jahr später starb. Der Platz von Christine konnte dann ärztlicherseits nicht wieder ersetzt werden, sodass das Angebot des körperlichen Entzuges in unseren Häusern nicht mehr verantwortet werden konnte und zukünftig entfiel. Aber in dieser Zeit, ca. 20 Jahre, diente das Auffanghaus fast in allen Fällen auch immer dem stationären körperlichen Drogenentzug. Ihm schloss sich in der Regel dann eine Zeit der Neufindung, der Therapiefindung und der Therapievorbereitung an. Wir nannten das Haus dann folglich auch Clearingstation. So heißt das Haus Steinterfeldstraße 11 heute noch. Die Arbeit geschah parallel auch im Auffanghaus der Langenhorbstraße, das sich zunehmend der Aufnahme von drogenabhängigen Frauen widmete. Allerdings war das Haus dort mit seiner geringen Aufnahmekapazität wirtschaftlich nur schwer tragbar und musste nach 30 Jahren 2011 geschlossen werden. Auch die Mitarbeiter wechselten recht häufig, weil sie oft auch durch die nötige Dauerpräsenz überfordert waren. Es gab immer nur kleine Teams, die aber das ganze Spektrum der Arbeit abdecken mussten, denn wenige Gäste machen oft so viel Arbeit wie viele. Auch wenn die Mitarbeiter, hier seien noch einige stellvertretend genannt, Doris und Erich Hofmann, Ellen Eichel, heute Bach, Christian und Anke Günther, Tobias und Nadine Krote ihr Bestes gegeben haben. Das Haus zu schließen war ein schwerer Schritt für uns, da das Haus über die Jahrzehnte hinweg eine Heimat und ein Startpunkt für viele Menschen war. Der Eigentümer, der Deutsche Evangelische Frauenbund Hannover, war immer sehr großzügig mit uns. So verbesserte er fast ständig die Wohnqualität für uns, indem er uns eine neue Küche spendierte oder den Boden ausbauen half. Das Haus war uns immer echt ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des neuen Landes. Im Laufe der Zeit war in dem großen, wunderschönen Garten des Hauses sogar ein zweites Haus nach unseren Vorstellungen für uns gebaut worden, was dann ehemaligen nach der Therapie als Nachsorgehaus und Mitarbeitern des vorderen Hauses diente. 6 Personen konnten in diesem Haus Wohnung finden. In 2 Zimmer- und 2 Einzimmerwohnungen. Der Gedanke war, dass die ehemaligen Hoffnungsträger für die neuen Gäste im vorderen Haus sein würden. Insgesamt müssen wir hier sagen, dass das nur recht wenig wirklich gut umgesetzt wurde. Die ehemaligen haben sich nicht in dem Maß verbindlich eingebracht, wie es nötig gewesen wäre, und suchten auch mehr ihre persönliche Freiheit statt die Verantwortung für andere. So hoffnungsstark, wie wir es uns auch vorgestellt hatten. Trotzdem blieb uns die Nachsorge für unsere ehemaligen weiterhin ein großes Anliegen. Denn mehr und mehr spürten wir, dass es mit der immer kürzer werdenden Therapiezeit nicht geschafft war. Um wirklich Fuß zu fassen und stabil zu werden, dauert es oft doch um einiges länger, je nach der Geschichte und der Abhängigkeit ihres Lebens. Vermehrt kamen junge Leute für ein Praktikum oder eine Zeit des Kennenlernens zu uns. So kamen beispielsweise Anja Lenzen, damals noch Anja Mandt, zu uns in die Steinterfeldstraße. Sie kam von der Bibelschule Wiedenest und wollte unser praktisches Betätigungsfeld kennenlernen. Anschließend wollte sie in ein Missionswerk in Pakistan gehen. Wir hatten allen voran auch Hildegard Seichter den Eindruck, dass ihr Platz im neuen Land wäre. Was sollten wir tun? Wir dachten, sagen können und müssen wir es ihr. Entscheiden muss sie dann selbst. Und sie konnte unsere Berufung nachempfinden und kam 1992 tatsächlich zu uns. Ziemlich zeitgleich begann auch ein neuer Zivi seinen Dienst im Haus, Michael Lenzen. Ehe wir uns versahen, hatten sie Feuer gefangen. Sie heirateten, gründeten ihre Familie und blieben gemeinsam im neuen Land. Michael studierte nebenbei Sozialarbeit und entwickelte sich zu einem einsatzstarken und engagierten, vielseitig begabten, tragenden Mitarbeiter. Sie bildeten mit Anne gemeinsam den Kern der Hausgemeinschaft des Auffanghauses über viele Jahre hinweg, bis 2014. Für Michael kamen viele weitere Aufgaben hinzu, Predigtdienste in Gemeinden, Präventionsarbeit in der Beratungsstelle, Mitarbeit bei Computenz bis dahin, dass er 2012 als einer der Leiter im Vorstand des neuen Landes auch einer meiner Nachfolger wurde. Jetzt machen wir noch einmal einen Sprung. Jahre zurück. Bereits 1987 war es einer Familie aus unserem Bezugskreis, Anita und Joachim Zabel, ein Anliegen, ihre Familie für Ehemalige zu öffnen und ihnen Hilfe zu sein. Im Zuge der Bemühungen, ein Haus für sie zu finden, bekamen wir über die Gemeinde Walderseestraße das Angebot eines Mitchristen, dessen Mutter in Hannover-Isernhagen-Süd verstorben war, dieses Haus zu nutzen, unentgeltlich. Wir mussten es nur renovieren und versorgen. Das war ein tolles Angebot. Mich erreichte das Angebot in Schorborn. Ich verabredete mich mit dem Eigentümer in seinem Haus und war gespannt auf die Begegnung und ob es wohl etwas werden würde. Wie konnte ich mich vorbereiten? Ich nahm meine Bibel und ein Buch mit, das mich zu der Zeit sehr begeisterte, Gemeinschaft von Jean Vanier. Während des Gesprächs sprach dann der Eigentümer, Heiko Hörnecke, von einem Buch, das ihn in der letzten Zeit sehr beschäftigt hatte. Es war das Buch Gemeinschaft. Ich holte es aus meiner Tasche und wir verspürten eine gewisse Verwandtschaft und dass es wohl so sein sollte, dass wir das Haus zur Nutzung bekamen. Wir waren beide sehr berührt. Schon nach kurzer Zeit und den nötigen Renovierungsarbeiten konnte Familie Zabel dort einziehen. Sie hatten Raum für 3 Ehemalige, die sich in dem Haus selbst versorgen sollten. Das Haus hatte einen wunderschönen Garten, eigentlich mehr ein Park von über 3000 Quadratmetern und das im vornehmsten Wohnbezirk Hannovers, Isernhagen Süd, Spitze. Wenn wir von dem Haus sprachen, war es immer der Rotdorn nach der Straße, an der es lag. Als Zabels ihr 4. Kind bekam, wurde das Haus etwas zu eng für Arbeit und Familie. Wir fragten uns, was da werden solle. Das lag schon recht schnell auf der Hand. Wir Buros sollten hier einziehen. Nach 3 Jahren in der Hausgemeinschaft der Steiner Feldstraße war die Zeit gekommen, dass ich mich dort als Leiter der Gesamtarbeit verabschieden sollte und die Arbeit den nachgewachsenen Mitarbeitern übergeben sollte. Neben der Familie Dräger, die allerdings nur kurzzeitig blieb, war das Anne Kresshöhner. Ich sollte mich nun vollzeitig der Leitung der Gesamtarbeit des neuen Landes widmen. Zum damaligen Zeitpunkt bestand die Arbeit aus den Häusern und der Therapie in Schorborn, in Amelit, den Häusern Steinter Feldstraße 11 und Lange Hubstraße 44, dem Bauwagen und der Katakombe. Waltraud und ich in der das herrschaftliche Anwesen am Rotdorn, wo wir uns auch des Anliegens der Nachsorgearbeit annahmen. Es war uns etwas schwer, weil wir nun nicht mehr Teil einer Hausgemeinschaft sein konnten, aber es war dran und richtig. Mit den 3 Nachsorgeplätzen im Haus waren wir ja aber auch eine kleine Gemeinschaft. Die Nachsorgeplätze waren sehr begehrt und es erfüllte uns mit großer Freude, mit den Ehemaligen zu leben und diese Arbeit zu tun. Ich hatte in dem Haus mein Büro, wo ich folglich eine Unmenge an Gesprächen führte, mit Mitarbeitern und Bewerbern, mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, mit Ehemaligen, mit Förderern und Interessierten. Im Haus tagte folglich auch unser Verein und wir hatten in Hannover eine Adresse mehr. Für viele Teams und Treffen war es ein idealer Ort. Waltraud und ich lebten dann 20 Jahre am Rotdorn, praktisch bis 2012, als ich in den Ruhestand ging. Es war eine sehr gesegnete Zeit und Hörnickes hatten uns mit der zur Verfügungstellung des Hauses ein Riesengeschenk gemacht. Das war wirklich einmalig. Schon bald nach Inbetriebnahme des Hauses Steinter Feldstraße 11 reichten die Therapieplätze in Schorborn nicht mehr aus. Das war auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite aber hoffnungsvoll. Da waren Menschen motiviert, ihr Leben zu ändern und clean zu werden. Aber wir konnten nicht mehr allen Therapieanfragen nachkommen, sodass wir uns innerlich gerufen wussten, ein zweites Therapiehaus zu erbitten und danach Ausschau zu halten. Das geschah. 2 Häuser wurden sichtbar, eines in der Nähe von Lüthorst bei Einbeck und eines südlich des Sollings in Bodenfelde Amelit. Das Haus in Amelit wurde von einem gläubigen Ehepaar als Pensionsbetrieb geführt. Sie wollten es aus Altersgründen verkaufen. Allerdings zu der stattlichen Summe von 1 Million D-Mark. Das war sehr viel Geld und wollte von daher aus sehr gründlich geprüft werden. Wir machten uns als ganzer Verein zu einer Besichtigung auf den Weg nach Amelit. Das Haus erschien uns richtig zu sein, aber war es auch Gottes Wille? Diese Frage bewegte uns, als wir in einer Pause vor das Haus traten. Und dann waren wir platt, als sich vor unseren Augen ein riesiger Regenbogen in kräftigen Farben am Himmel entfaltete. Und zwar allen klar, das war das Zeichen von Gott. Wir verstanden darin seine Bestätigung. Das ist euer Haus. Es war der 23. Juni 1990. Jetzt konnte alles Weitere geplant werden. Ein Erlebnis ist mir besonders haften geblieben. Ich saß auf einer Bank am Waldrand und sah auf Amelit. Mittendrin unser Haus. In mir steigen Sorgen auf. Werden wir uns an Amelit nicht verheben? Ist es nicht zu groß und zu teuer? Und ob wir immer genügend Mitarbeiter haben? Wie sollen wir das schaffen? Ich saß dort und betete meine Anliegen durch. Dann, auf einmal war es mir so, als dass Gott mir sagte, ich werde für euch sorgen. Ich werde für die Finanzen und die Mitarbeiter sorgen. Ich stand dann entspannt und neu gestärkt von meiner Bank auf und hatte den Glauben für das Projekt Amelit. Ich war beschenkt worden. Nun ging es alles sehr schnell und am 1.4.91 fand sowohl die Schlüsselübergabe als auch die Anweihung des Hauses statt. Es war erstaunlich, dass wir bereits im Jahr davor das neue Mitarbeiterteam zusammenstellen konnten. Rainer und Astrid Anschau als Leiterehepaar, Holger und Birgit Mütze und Dirk Matalla. Alle Mitarbeiter waren uns schon gut bekannt und wir waren voller Zuversicht für die neue Arbeit. Sehr schnell kamen dann auch die ersten Gäste und das Therapiehaus Amelit hatte seine Arbeit begonnen. Ab 1991 hatten wir dann im Wechsel mit Schorborn unseren Tag der Begegnung am Himmelfahrtstag in Amelit. Bis zur Wende 1989 fand der Tag der Begegnung immer am 17. Juni statt. Als dann der Feiertag gestrichen wurde, gingen wir auf den Himmelfahrtstag. 1991 war dann ein erstes richtiges Jubiläumsjahr im neuen Land. Wir feierten 10 Jahre Schorborn, 10 Jahre lange Hubstraße, 3 Jahre Bauwagen und die Einweihung in Amelit. 1992 dann 20 Jahre neues Land. Die Feiern erlebten wir als wichtig und bedeutungsvoll und stimmten sie dankbar und erinnerten uns immer wieder an Gottes Führung und sie ermöglichten uns, unseren Freundeskreis einzubeziehen. Es waren immer Highlights im Leben des neuen Landes, auch wenn sie immer viel Organisation und Arbeit erforderten. Die Arbeit lief auf Hochtouren weiter und es ist nicht ganz leicht, sich auch in der richtigen Zeitfolge an alles zu erinnern. Aber ich will es versuchen. Vieles läuft auch parallel, von daher gelingt es nicht ganz, die Zeitfolge deutlich zu machen. Bleiben wir zunächst in Amelit. Nutzten wir das Haus zunächst so, dass wir, wie wir es erworben hatten, waren nach und nach Renovierungen, Verbesserungen und Ausbauten nötig. Das kleine Haus gegenüber wurde frei und stand zum Verkauf an. Das war unser nächster Schritt. 1995 kauften wir dieses Haus für die Adaptionsphase der Therapie. Als Zeichen unserer Freude darüber stiegen anlässlich des Tages der Begegnung hunderte von bunten Luftballons zum Himmel auf. Später stand das Haus den ehemaligen für die Zeit einer Nachsorge zur Verfügung. Bis auf Astrid und Rainer Anschau wechselten alle anderen Mitarbeiter mehrmals. Mehrere Mitarbeiter stellten nach relativ kurzer Zeit fest, dass es nicht ihre Berufung war, mit Drogenabhängigen zu leben und zu arbeiten. Klaus Schrader und Jürgen Heuer waren dann aber doch langjährig dabei und gaben ihr Bestes. Unser damaliger Vorsitzender Siegfried Kolbe hatte dann die Vision, dass die zweite Haushälfte unseres großen Therapiehauses, die noch immer einem Landwirt gehörte und als Bauernhof fungierte und mit einem stinkigen Misthaufen vor der Tür versehen war, unserem Haus zugeschlagen werden müsste und als Ganzes wieder eine Einheit darstellt. Diese Vision lebte einige Jahre in uns, bis wir 1998 handelseinig wurden und die zweite Haushälfte hinzukam. Das war ein Doppelpunkt für sehr weitreichende Veränderungen und Ausbauarbeiten. Handelte es sich doch bei der zweiten Haushälfte hauptsächlich um riesige Stallbereiche, in denen noch bis vor kurzer Zeit Schweine und Kühe gehalten wurden. Die Kaufverhandlungen liefen zu einer äußerst bedenklichen Zeit. Amelit musste 1997 aufgrund von Mitarbeiterausfällen geschlossen werden. Das war schmerzlich, aber notwendig. Die leitenden Mitarbeiter waren ausgebrannt und krank. Wie sollte es weitergehen? Waren wir schon mit der ersten Haushälfte überfordert, wie sollte es dann noch größer weitergehen? Die Schwierigkeiten waren groß, aber die Vision wirkte stärker und wir gingen geradlinig auf die Erweiterung zu. Und hatte Gott mir nicht zugesagt, dass er für uns sorgen wolle? Es war keine Frage, es war uns deutlich. Gott wollte das Anwesen als Ganzes.